willkommen zu unserem Podcast Inside Out – Einsichten über unsichtbare und mächtige Prozesse in der Arbeitswelt. Heute sprechen wir über das Coaching von Führungsteams, die Rolle des Coaches. Folgende Fragen werden wir beantworten. Inwiefern beeinflussen die Dynamiken im Führungsteam meine Rolle als Coach? Auf was muss ich als Coach von Führungsteams achten? Was kann ich konkret tun, um professionell zu agieren? Mein Name ist Geraldine, ich bin Psychologin und Seniorberaterin und spreche heute mit Fabiola.
Hallo Geraldine, mein Name ist Fabiola, ich bin auch Psychologin, Betriebswirtin und Seniorberaterin bei M19 und ich freue mich heute mit dir, den Teil 2 unserer kleinen Podcast-Reihe zum Thema Coaching von Führungsteams vorzuführen.
Du hast ja schon mit Matthias zusammen den ersten Teil des Podcasts gemacht. Und was würdest du sagen, warum lohnt es sich, heute zuzuhören?
Ja, im ersten Podcast-Teil haben Matthias und ich darüber gesprochen, welche Merkmale und Eigenschaften besonders sind für Führungsteams und auch welche Dynamiken sich daraus entstehen können. Also zum Beispiel vor dem Hintergrund Team versus Gruppe, Kooperation versus Konkurrenz und auch offizielle und inoffizielle Machtstrukturen sowie Impression Management, die man mitdenken muss, wenn man mit Führungsteams arbeitet. Und heute möchten wir darüber sprechen, was man als Coach ganz praxisorientiert beachten sollte und auch konkret tun kann, um so ein Coaching professionell zu gestalten.
Es gibt aber auch ja ganz viele Aspekte, wie du schon genannt hast, was ihr im ersten Podcast besprochen habt, worauf man alles achten kann, was an Dynamik entstehen kann. Und jetzt haben wir ja heute den Fokus auf Dinge, die man beachten kann und was man konkret tun kann. Vielleicht starten wir mal mit dem ersten Punkt und der ist mir persönlich besonders wichtig und zwar, das ist die Allparteilichkeit. Also was ich mit Allparteilichkeit meine ist, dass man sich empathisch in alle Beteiligten eines Systems einfühlen kann, aber ohne sich mit einer Seite zu identifizieren oder zu verbünden. Das heißt, ich bleibe als Coach innerlich beweglich und kann mit allen mitschwingen, aber bleibe dennoch immer wieder in der Mitte. Jetzt ist es ja so, in Führungsteams ist man häufig verführt, sich besonders stark mit dem Vorgesetzten oder mit dem Auftraggeber zu verbünden. Mit dieser Person hat man meistens besonders viel Kontakt, wenn es um die Auftragsklärung geht. Das heißt, man hat das Erstgespräch zum Beispiel, hier wird der Auftrag definiert. Und auch während des Prozesses hat man häufig einfach viel Kontakt und auch viel Bindung. Und das ist natürlich verführerisch, dass man hier besonders stark in Bindung geht und Beziehungen aufbaut. Und trotzdem ist es sehr wichtig und funktional, mit allen Beteiligten des Führungsteams mitschwingen zu können. Also, dass man nicht Partei ergreift für die Führungskraft, sondern für alle Führungskräfte, die dort sitzen. Also innerlich beweglich zu bleiben.
Und da haben wir ja eine Methode, die wir ganz häufig anwenden, bevor wir in so ein Coaching von Führungsteams gehen. Und das ist ja insbesondere in Einzelinterviews zu führen, richtig?
Ja, genau. Also wir achten sehr genau darauf, dass wir ja vor einem Workshop mit Führungspersonen mit jedem in einzelnen Kontakt gehen, ausreichend Zeit einplanen, dass wir hier einmal Beziehungen aufbauen, aber auch verstehen, was sind hier Beweggründe, was sind hier Motive, dass wir zu jeder einzelnen Person eine ganz gute Bindung durch diese Einzelinterviews aufbauen. Diese Einzelgespräche werden ja auch manchmal genutzt, manchmal auch eingefordert von verschiedenen Personen, um besonders viel Bindung aufzubauen. Hier muss man auch so ein bisschen schauen. Also wir führen meistens so ein Vorgespräch pro Workshop mit einer Person. Es gibt manchmal die Tendenz, dass dann sehr viele eingefordert werden. Hier muss man gucken, dass man sozusagen nicht zu stark sich auf eine Person fokussiert oder nicht zu stark auf die Auftraggeberin oder den Auftraggebenden. Und dann gibt es natürlich auch noch so Fallen, das kennst du ja bestimmt auch, wenn in einem Workshop jemand sitzt, den man als sehr anstrengend empfindet, hier nicht in die Abwehr zu gehen, versus auch, wenn man jemanden dort sitzen hat, der einem selbst sehr ähnlich ist. Also zum Beispiel eine junge Frau im Führungsteam, wo man viel Sympathie hat, auch hier zu gucken, dass man allparteilich bleibt und sich auf keine Seite schlägt.
Ja, ich kenne das sehr gut und ich glaube, wir beide wissen ja auch sehr gut, was das innerlich erfordert. Das ist ja auf der einen Seite das Halten von diesen verschiedenen Tendenzen, dann das Mitschwingen an sich und auch die emotionale Arbeit dahingehend zu machen, dass man das über ein oder zwei Workshop-Tage gut halten kann.
Mhm. Und jetzt habe ich ja Allparteilichkeit genannt, was ich persönlich sehr, sehr wichtig finde. Aber es gibt ja noch ganz viele andere Aspekte, die auch sehr wichtig sind. Was wäre denn noch ein Aspekt, der dir einfällt?
Also im letzten Podcast haben Matthias und ich ja auch darüber gesprochen, dass Macht ein großer Faktor ist. Und zwar auch, was sozusagen auf der offiziellen und auf der inoffiziellen Bühne so abläuft. Und grundsätzlich begegnet es einem Coach immer wieder, dass wenn man mit hochrangigen Führungsteams arbeitet, man sich oft in so einem Feld subtiler Verführungen befindet. Also man spricht plötzlich mit ganz wichtigen Leuten, man ist plötzlich eingeladen oder wird in besonderen Fahrzeugen abgeholt, manchmal spielend auch Kleidungsstile und sonstige Statussymbole eine wichtige Rolle. Und diese Nähe zu den Personen und Institutionen der Macht kann schon auch unbewusst dazu führen, dass der Coach diese Allparteilichkeit, von der du gerade gesprochen hast, auch verliert oder dass man sich eben im Besonderen mit der dominanten Führungskraft als Repräsentanz dieser Macht so indirekt identifiziert. Und da läuft man natürlich Gefahr, ungewollt auch als Spielball zu werden, sich instrumentalisieren zu lassen oder auch den neutralen Blick zu verlieren auf das, was das System eigentlich gerade braucht.
Mhm. Ich kann mir auch vorstellen, dass es auch teils sehr unbewusst abläuft und man vielleicht gar nicht weiß, dass man davon sich so angezogen fühlt. Was würdest du denn sagen, so als Praxistipp, was kann man denn tun, wenn man merkt, man kommt so in diese Verführung rein?
Also ich finde, es ist genau das richtige Stichwort, dass man das nicht immer ganz so bewusst mitbekommt. Und man sich da selber auch einfach fragen muss und reflektieren muss, wie anfällig bin ich denn grundsätzlich für eine solche Verführung? Und gleichzeitig auch die eigenen narzisstischen Bedürfnisse, so könnte man es nennen, mit einzupreisen in diese Reflexion und sich zu fragen, was macht es denn mit mir, wenn ich jetzt mit so einem Vorstandsvorsitzenden hier abends schön zu einem besonderen Essen gehe? Oder was macht es denn mit mir, wenn alle um mich herum besondere Statussymbole tragen und ich vielleicht nicht oder eben doch? Und ein richtiger Umgang da damit ist natürlich, wenn man die Gelegenheit hat als Coach, sich auch dahingehend Supervision von Kollegen einzuholen und das zu nutzen. Mhm. Eine weitere wichtige Dynamik, die wir im ersten Podcast ja auch besprochen hatten, war so dieses Spannungsverhältnis Konkurrenz versus Kooperation. Es gibt ja verschiedene Merkmale, wie zum Beispiel die Repräsentationsfunktion durch die unterschiedlichen Bereiche, auch die persönlichen Ambitionen von Top-Führungskräften, die hier eine Rolle spielen können. Das heißt, es gibt immer so ein latentes Gerangel, was in Führungsteams auftreten kann. Wie kann man denn als Coach hier unterstützend und professionell agieren?
Ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du nennst. Das ist ja eine der Kernaufgaben des Coaches, hier Übersetzer auch für das Führungsteam zu sein. Also zu helfen, alles, was unausgesprochen ist an Emotionen vielleicht, an Erwartungen, an vielleicht verdeckten Konflikten, das irgendwie an die Oberfläche zu holen und auch gut besprechbar zu machen. Wir nutzen da gerne das Tool oder die Methode der Mentalisierung. Also das ist die Fähigkeit, sich von außen und den anderen von innen zu sehen. Und jetzt ist es ja so, mentalisieren ist gar nicht so einfach und muss auch quasi gut genutzt werden in dem Kontext.
Ja, das ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst. Und vielleicht gerade, weil es ein bisschen schwierig ist, sich vorzustellen, worum es da geht. Hast du ein Beispiel? Ist dir das schon mal begegnet in deiner Arbeit?
Ja, tatsächlich ist Mentalisieren was, was ich total gerne nutze, gerade in Konflikten. Ich hatte zuletzt ein Führungsteam und es war sehr konfliktär, also da war es sehr hitzig. Und da nutzen wir gerne die Methode zu Reflecting Teams, wo wir Mentalisieren einbauen. Das heißt, es war so, ich saß in einem Workshop mit meiner Kollegin, die Stimmung war relativ aufgeheizt. Und dann haben wir gesagt, okay, wir würden gerne eine kurze Pause machen, wir würden gerne kurz den Fokus auf uns legen, wir würden gerne ein Reflecting-Team machen. Das heißt, wir reflektieren über den Prozess und die anderen hören einfach nur zu und schauen, was sie damit anfangen können. Und in diesem Reflecting-Team haben wir über das Team dann gesprochen und haben Hypothesen im Konjunktiv formuliert. Also sowas wie, ich frage mich, ob die Vorstandsvorsitzende gerade sich unter Druck fühlt. Oder sowas, ich frage mich, ob der Kollege sich gerade genug gehört fühlt. Der wurde jetzt einige Male unterbrochen und übergangen. Ich frage mich, ob vielleicht die aufgeheizte Stimmung daherkommt, dass diese wiederkehrenden Konflikte nicht besprochen werden. Also hier bieten wir quasi Perspektive an, immer Hypothesen, immer im Konjunktiv, um quasi was besprechbar zu machen.
Und als Coach bedeutet das ja einerseits, dass ich ein gutes Gespür und auch Wissen darüber haben muss, was sind denn so Eigenschaften und Dynamiken, die im Raum sein können. Dann natürlich auch genug Mut zu haben, auch so eine Intervention durchzuführen. Das ist ja nicht leicht, weil man mutet ja gleichzeitig auch was zu. Mhm. Und es muss ja auch nicht immer gut gehen.
Mhm. Ja, es muss zumutbar sein, wie du sagst, weil Achtung, hier ist auch ein ganz schöner Fallstrick, könnte man sagen. Also häufig wird ja Feedback und das Spiegeln des Prozesses eingefordert, aber hier muss man genau schauen, was in dem Moment, in dem Setting mit diesem Team möglich ist und auch gut zumutbar ist. Weil hier, wenn nicht genug psychologische Sicherheit zum Beispiel da ist, kann das auch sehr sozusagen in die andere Richtung gehen, dass es vielleicht eher eine Irritation gibt als eine Weiterentwicklung im Prozess. Und Fabiola, was denkst du, was ist noch wichtig, was man noch beachten sollte beim Coaching von Führungskräften?
Also eine wichtige Sache, die auch noch in diesen Kanon gehört, von dem wir heute gesprochen haben, ist das Thema Rollenklarheit. Es gibt immer viele Informationen im Raum, es sind verschiedene Menschen im Raum mit unterschiedlichen Motiven und unterschiedlichen strategischen Agenten, inklusive meiner eigenen. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass ich weiß, was ist hier mein Auftrag, was kann ich leisten, was kann ich nicht leisten, wo verläuft auch die Grenze meiner Integrität und wann ist so ein Coaching auch abgeschlossen und erfolgreich. Und das sozusagen immer auch in Reflexion mit mir selber auszumachen und zu gewährleisten, finde ich total wichtig, weil man eben schnell verführt wird in die unterschiedlichen Richtungen hinein, die diese Dynamiken und Merkmale von Führungsteams mit sich bringen.
Ja.
Was ist denn aus deiner Sicht noch besonders wichtig, wenn du mit solchen Führungsteams arbeitest?
Also ein Punkt, der mich auch tatsächlich immer wieder bewegt, ist diese Rolle als Geheimnisträger. In den Vorgesprächen erfahre ich sehr viel, was du gerade gesagt hast, persönliche strategische Überlegungen, Motive, Bedürfnisse. Und nicht alles davon darf ich teilen. Manchmal sagen die Teilnehmenden und markieren ganz klar, das bitte nicht teilen, das ist eine private Information. Die gebe ich dir, damit du Kontextverständnisse kriegen kannst. Aber ich möchte nicht, dass du die mit irgendwem anders teilst. Also ich hatte das alles schon. Ich hatte zum Beispiel Vorinformationen wie, ich bin gerade in Scheidung und deswegen geht es mir nicht so gut, aber das dürfen die anderen nicht wissen. Oder ich bin vielleicht nicht ganz so fit, ich bin krank, ich warte auf eine Diagnose vielleicht. Also auch Dinge, die sehr, sehr privat sind, die mir helfen zu verstehen, warum ist vielleicht jemand gerade angespannt oder nicht so gut drauf, die mit mir geteilt werden, aber die ich nicht weitergeben darf. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, diese professionelle Integrität beizubehalten, dass wenn man verspricht, Sachen nicht zu teilen, das auch nicht tut, auch nicht subtil, und dass man insgesamt schafft, alle Informationen zu halten und es für sich persönlich zu nutzen, aber eben nicht zu teilen. Und für mich persönlich ist das manchmal auch tatsächlich anstrengend, weil ich sehr genau schauen muss, was darf ich jetzt sagen, was darf ich nicht sagen, also klar filtern muss auch und klar für mich markieren muss, das ist eine Information, die darf ich nicht teilen, auch nicht irgendwie subtil oder im Smalltalk. Wir haben jetzt ja einige Punkte genannt, vielleicht, weil es viele waren. Magst du es noch mal kurz zusammenfassen, Fabiola?
Gerne. Also was ja ganz deutlich wurde in dem, was wir heute besprochen haben, ist ja, dass die Rolle von einem Coach, von einem Führungsteam einerseits eine sehr herausfordernde ist, aber auch sehr vielseitige Fähigkeiten und Kompetenzen braucht, damit man das professionell gut umsetzen kann. Dazu gehören natürlich die Allparteilichkeit, die Beachtung von der Verführung durch Macht, Mentalisierung und Konfliktfähigkeit, Rollenklarheit und auch die besondere Rolle und Herausforderung als Geheimnisträger. Dann bleibt noch meine Frage an dich, wenn es ein Bild gäbe, das du dir an die Wand hängen würdest zum Thema dieses Podcasts, was wäre das für ein Bild, Geraldine?
Es wäre vielleicht ein bisschen ein verrücktes Bild, beziehungsweise ich glaube so ein bisschen vom Militärkontext geprägt. Ich dachte bei dem Thema irgendwie so an das Bild Dschungel versus Arktis. Also, dass ich als Coach wissen muss, in welchem Setting ich mich bewege und welche Herausforderungen und Verführungen mir passieren können. Und dementsprechend, dass ich mich innerlich darauf vorbereiten kann. Ob ich jetzt im Dschungel bin oder in der Arktis, ist ja schon ein Unterschied. Und die Umgebung zu kennen und zu wissen, was auf einen zukommen kann, ist, glaube ich, als Coach essentiell.
Ja, danke für das Bild. Und es verdeutlicht das ja sehr gut, wie unterschiedlich auch die Fertigkeiten sein können, die man als Coach mitbringen muss. Das war's von unserer Seite zum Teil 2 dieser kleinen Podcast-Reihe. Ich sag dir, liebe Geraldine, danke für dieses Gespräch und auch an euch fürs Zuhören. In 2 Wochen wird es dann eine neue Folge geben. In der Zwischenzeit freuen wir uns über Feedback, Kommentare, Themenwünsche, was auch immer. In der Folgenbeschreibung findet ihr dafür unsere Kontaktdaten. Besucht uns auch auf unserer Homepage www.m19-organisationsberatung.de. Bis bald.
Bis bald.